Hallo und schön, dass ihr da seid bei Hast du alles? Ich bin Kuso und moderiere für euch diesen Podcast. Diese Folge basiert auf einer Mischung aus Input und Rede auf der Radical Pride in Köln 2025. Mein herzlicher Dank gilt allen OrganisatorInnen und wie immer ganz besonders dem Innenhaus in Köln. Wenn ihr irgendwie könnt und euch dieser Podcast etwas gibt, bitte supportet das Innenhaus mit einer Spende. Alle Infos auf ehouse.org. Für diese Folge freue ich mich noch mehr als sonst über Rückmeldungen. Unter hastdualles@posteo.de könnt ihr mir eine Mail schreiben oder einfach auf den Instagram-Kanälen. Am Anfang der Folge fehlt ein Satz. Eigentlich startet der Input nämlich mit: Am 23. Juni 2025 bombardiert Israel das Evin-Gefängnis in Teheran. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind alle 100 Personen, die im Trakt für Transpersonen waren, tot. Deutschland gefunden, die irgendeine Verbindung zu einem öffentlichen Amt hat? Wie zur Hölle willst du in so einer Welt für Gerechtigkeit kämpfen? Für manche hier scheint es vielleicht weit weg. Vielleicht hat das für manche nichts mit Pride zu tun. Vielleicht sehen manche das als tragischen Zufall. Wählerlinge, die das als Selbstverteidigung beschreiben, will ich heute gar nicht adressieren. Es geht darum, dass wir nicht frei sein können und dass es keine Pride geben kann, die ihrem Namen gerecht wird, wenn wir nicht verstehen, was Pride mit Knästen, mit Vertreibung, mit Gentrifizierung, mit Krieg, mit Kolonialismus und Kapitalismus zu tun hat. Deswegen zurück zu den Anfängen, zurück zu der Geschichte von Pride. Wissen alle so ungefähr, was Stonewall war, was in der Christopher Street passiert ist? Hier heißt es ja Christopher Street Day. Könnt ihr so ein bisschen Zeichen geben? Lass mich nicht die ganze Arbeit machen. Okay, die Christopher Street, das Stonewall Inn sind sehr bekannt. Ich würde noch mal ein bisschen zurückspringen tatsächlich. Und ich schwöre, das hat was mit Deutschland zu tun und hier und mit Polizei und Knästen und warum wir sie hassen sollten. 1959, 10 Jahre vor Stonewall, Cooper's Donuts in Los Angeles. Das war ein 24-Stunden-Café und Hangout. Das befand sich zwischen zwei Gay-Bars. Es hielten sich viele queere Personen und Sexworkers dort auf. Sehr viele rassifizierte Personen waren darunter. Es gab oft Polizeikontrollen unter der Begründung, dass Crossdressing, sogenanntes, strafbar war. Die Kontrollen trafen also besonders schwer Transpersonen, deren Identität nicht mit den offiziellen Dokumenten übereinstimmten. Diese Polizeipraxis führte zu Verhaftungen aufgrund der Vermutung von Prostitution, Vagabundieren, Herumlungern oder sogenannte Belästigungsdelikte. Die haben gekornert und gechillt. In einer Nacht im Mai 1959, als spontan viele den Verhaftungen widerstanden, wurden Donuts, Kaffeetassen, Müll und vieles mehr auf die Polizei geworfen. Die Polizei hat sich dann zunächst zurückgezogen. Wir springen. Dewey's in Philadelphia. Dewey's war ein Lunchcounter und so ein Late-Night-Coffee-House mit ähnlichen Demografien wie bei Coopers. Seit den 1940er Jahren war es ein beliebter Ort für queere Menschen und für SexarbeiterInnen und auch tagsüber gut besucht, weil es bezahlbares Essen gab. Imagine. Im April 1965 änderte sich das. Dewey's verweigerte Kundinnen den Service, vor allem denen mit sogenannter nonkonformistischer Kleidung. Die Begründung? Die Gay Kids würden andere Gäste vertreiben. Am 25. April 1965 protestierten queere Menschen. 150 wurden hinausgeworfen. 3 weigerten sich. Sie wurden verhaftet und wegen Ordnungswidrigkeiten und Ruhestörung verurteilt. Darauf folgte so eine Streikpostenkette vor Dewey's, organisiert von der queeren Community, die sich organisierte und eben so Flyer-Flugblätter verteilte. Am 2. Mai gab es dann eine Sitzblockade. Diesmal verhaftete die Polizei niemanden. Und das Management versprach, die diskriminierende Praxis sofort zu beenden. Dewey's und Coopers sind Beispiele für die Überschneidung von Gay- und Trans-Aktivismus. Und sie zeigen, wie soziale Kämpfe ineinander greifen. Es wäre völlig falsch zu sagen, dass diese Taktiken vom Civil Rights Movement übernommen wurden, denn das würde bedeuten, dass die Queers alle weiß waren. Vielmehr brachten Menschen, die an einem Ort für eine Sache kämpften, zum Beispiel schwarze Transwomen, ihre Kämpfe und ihre Taktiken auch in andere Räume. Und dort waren sie eben wirksam. Wir springen noch mal ein paar Jahre nach vorne. 1960, wir sind bald bei Stonewall. 1960, San Francisco. Das Civil Rights Movement hatte sich den Civil Rights Act und den Voting Rights Act erkämpft. Neue radikale Black Power Movements entstanden. Andere Communities organisierten sich ebenfalls stärker. Und eben gemeinsam mit dem Black Power Movement. Chicanx, Latinx, Asian American, Native American, andere Indigenous Communities. Die politische Landschaft war in Aufruhr. Es gab eine lebendige Antikriegsbewegung. Die Ermordung von John F. Kennedy, Robert Kennedy und Martin Luther King Jr. 1968. Sorry. In diesem Klima kam es in San Francisco in Tenderloin, so hieß der Bezirk, zu einem Ereignis, was Geschichte schrieb. Der Compton's Cafeteria Riot. Das erste Mal, dass direkte Aktionen in diesem Viertel zu langfristigem institutionellem Wandel beigetragen haben. Das war im August 66. Die genaue Nacht ist nicht überliefert. Compton's Cafeteria war ein Treffpunkt für queere Menschen und obdachlose TeenagerInnen. Das Management ärgerte sich an einem Tisch über so zu laute Queens, die angeblich die anderen GästInnen störten. Sie verbrachten viel Zeit dort, gaben aber wenig Geld aus, worauf das Management die Polizei rief. Als eine der Personen sich der Festnahme widersetzte, indem sie einem Officer den Kaffee ins Gesicht kippte, flogen Teller, Tabletts, Tassen, Soßen, Besteck. Die PolizistInnen gingen nach draußen, um Verstärkung zu holen und die Glasscheiben wurden eingeworfen, Tische wurden umgestoßen. Es folgten Straßenschlachten. Drag Queens schlugen PolizistInnen mit schweren Handtaschen und mit scharfen High Heels. Es waren zwischen 50 und 60 Menschen beteiligt und dazu kommen PolizeibeamtInnen und AnwohnerInnen. Und wenn wir uns angucken, wie es dazu kommen könnte, können wir so viel über Radical Pride sagen, so viel auch über Deutschland. Der Ort, der war nicht zufällig. Der Stadtteil, in dem es stattfand, Tenderloin, war seit den frühen 1900er Jahren Sexarbeitsbezirk. Als in den USA im 19. Jahrhundert Großstädte entstanden, gab es immer Viertel, in denen bestimmte Illegalisierte geduldet wurden. Illegalisierte Dinge. Prostitution, Glücksspiel, Drogenhandel, Drogenkonsum. Nur wenn es skandalisiert wurde, zum Beispiel wenn PolitikerInnen in Sexskandale verwickelt waren, kam es zu Razzien. Tenderloin war tagsüber viel besucht. Angestellte aus Büros, in der Innenstadt, die in der Mittagspause Sexarbeit in Anspruch nahmen, Menschen, die Barhopping gemacht haben, Drogenkonsumierende. Die AnwohnerInnen selbst konnten sich selbst nichts anderes leisten. Sie waren ehemalige Gefangene, Menschen auf Bewährung, MigrantInnen, SexarbeiterInnen, oft alles auf einmal. Transfrauen, die oft keine anderen Jobs finden konnten und daher SexarbeiterInnen waren und viele mehr. Die Polizei konzentrierte Transfrauen in Tenderloin, indem sie dorthin verwies, wenn sie in anderen Stadtteilen diese Menschen aufgegriffen haben. Oft nur wegen des Verdachts der Prostitution, auch wenn sie zu Friends gehen wollten. Wenn Transfrauen eingesperrt wurden, dann oft im Männertrakt, mit einer hohen Gefahr sexualisierter Gewalt ausgeliefert zu sein. Auch das ist nicht weit von Deutschland entfernt. Wir haben hier zum Beispiel den Fall Cleo, mit dem wir uns beschäftigen sollten, dazu aber später mehr. Ihnen wurden die Haare abrasiert. Wenn sie sich dagegen gewehrt haben, kamen sie in Isolationshaft. Ab 1960 verschlimmerte sich die Lage. Vor dem Hintergrund des Kriegs in Vietnam versuchte Militär und Zivilpolizei, Sexarbeit zu unterbinden, um sexuell übertragbare Infektionen niedrig zu halten. Von 56 bis 66 waren in San Francisco besonders Gay- und Drag-Bars von Razzien betroffen. Ein weiterer Faktor, die Neuplanung der Stadt. ArbeiterInnen und arme Menschen verließen Kleinstädte, um so Kriegsjobs zu bekommen in der Rüstungsindustrie. Sie wurden in schnell errichteten Housing Projects untergebracht. Nach dem Krieg waren Familien oft weit verstreut. Die städtische Planung sah es vor, so ein Zentrum für Business, Kultur und Technologie zu haben in der Innenstadt, darum so ein Halbkreis aus Industrie und weiter draußen Wohngebiete. Für diese Umgestaltung wurden ganze Nachbarschaften abgerissen. Direkt neben Tenderloin lag das Fillmore-Viertel, wo mehrheitlich schwarze Menschen gewohnt haben. Davor waren japanische AnwohnerInnen in Internierungslagern dort untergebracht. Dieses Viertel wurde geräumt, niedergewalzt und seine BewohnerInnen aus der Stadt verdrängt. Eine Organisation ist daraus hervorgegangen und besonders zu nennen. 1965 hat sich Vanguard gegründet, die erste queere Jugendorganisation in den USA. Ihr Slogan: You've heard about Black Power and White Power? Get ready for Street Power. Vanguard organisierte sich in Comptons, wo eben dieser Riot war. Und Dr. Harry Benjamins Arbeit, ähnlich wie Magnus Hirschfeld hier in Deutschland, lieferte eine Grundlage, dass es für Transmenschen etwas zu gewinnen gab, denn zu diesem Zeitpunkt wurden die Grundlagen für Transgesundheitsversorgung geschaffen. Wir können die gleichen Erklärungen für die Stonewall Riots 1969 in New York finden. Im Stonewall Inn in der Christopher Street waren die BesucherInnen ähnlich wie bei Coopers, ähnlich wie bei Dewey's oder Comptons. Polizeischikane war an der Tagesordnung, meistens hat die Bar am gleichen Abend wieder eröffnet. Irgendwann hat es auch hier den Queers, den Queens, den Gays, den armen Weißen und Rassifizierten, den Sexarbeitenden und den Transpersonen gereicht. Molotows, Steine, ihr wisst, wie es lief. Wieso braucht es dann Radical Pride? Naja, weil die Ursprünge radical waren. Anschließend wurde nämlich die Gay Liberation Front, die GLF, gegründet. Ein Movement, was nach den Movements der Third World Liberation Front und der antiimperialistischen Bewegung angelehnt war. Schnell gab es da Dissens, weil die GLF von weißen Mittelklasse-Schwulen dominiert war. Kennen wir hier gar nicht. Die Gay Activist Alliance war eine liberale Organisation, die Reformen wollte, keine Revolution. Die Transpersonen sind schnell wieder weg aus der GLF, weil dort kein Raum für sie war, und sie haben STAR gegründet. STAR war Street Transvestites Action Revolutionaries und 1970 von Marsha P. Johnson und Sylvia Rivera, aber auch Bubbles Rosemarie gegründet. Schwarze, puerto-ricanische, Latinx, Transfrauen, SexarbeiterInnen und ganz, ganz wichtig, was immer ausgespart wird, sie waren revolutionäre SozialistInnen. Ihr Fokus war auf den sogenannten Street Kids. Die haben sie aus den Gefängnissen geholt und einen Wohnort beschafft. Sie haben also Wohnen organisiert. Rivera und Johnson versuchten als House Mothers Geld für die Miete zusammenzukriegen und die Kinder, die fragten draußen nach Essen. Das Star House war eine politisierte Version der schon etablierten Houses. Sylvia Rivera war auch bei den Young Lords aktiv. Das wäre eine puerto-ricanische revolutionäre Jugendorganisation. Sie hat so viel für die Movements gemacht, war nicht nur bei den Stonewall Riots, sondern sie hat auch besagte Basis- und Aufbauarbeit gemacht. Sie wurde immer wieder von den weißen liberalen Schwulen aus den Movements rausgedrängt, die sie selbst mit aufgebaut hat. Auf der Pride 73 hat sie sich auf die Bühne kämpfen müssen und dann gesagt: Ich habe den ganzen Tag versucht, hier hochzukommen. Ich war im Gefängnis. Ich wurde vergewaltigt und geschlagen von Männern, heterosexuellen Männern. Ich werde mir den Scheiß nicht mehr geben. Mir wurde die Nase gebrochen. Ich habe meinen Job verloren. Ich habe meine Wohnung verloren für Gay Liberation. Und ihr behandelt mich so? Was zur Hölle ist falsch mit euch? Ich glaube an Gay Power. Ich glaube daran, die Dinge richtig zu machen. Sonst würde ich nicht da draußen für unsere Rechte kämpfen. Das ist alles, was ich euch Leuten sagen wollte. Kommt und besucht die Leute im Star House. Die Leute versuchen etwas für alle zu tun. Nicht nur für Frauen und Männer, die zu einem weißen Mittelschichtsverein gehören. Da gehört ihr alle hin. Revolution, Gay Power. Auch hier in Köln hat sich bereits in den 1970er Jahren die Gay Liberation Front gegründet und die Schwule Aktion Köln. Auch hier wurde erst letztes Jahr das erniedrigende sogenannte Transsexuellengesetz abgeschafft und die Rufe, es wieder einzuführen, die bleiben laut. Auch hier in Deutschland gibt es immer mehr Menschen, die aus ihren Vierteln vertrieben werden, weil sie sich das Wohnen einfach nicht mehr leisten können. Auch in Deutschland wird sich wieder kriegstüchtig gemacht. Auch in Köln schikaniert die Polizei Menschen, genau hier in Kalk zum Beispiel. Genau dort auf der Kalkmühlheimer zum Beispiel. Bisschen weiter auf dem Wiener Platz zum Beispiel. Alle Mechanismen, die zu den Riots führten, sind auch hier wirkmächtig. Die geschlechtliche Binarität ist ein koloniales Konstrukt. Sie wurde mit den Armeen und den Polizeien in die Welt geprügelt. Der Faschismus ist der nach innen gewandte Kolonialismus. Und er prügelt das Patriarchat und seine beschissene Zweigeschlechtlichkeit auch nach innen. Deswegen, Dewey's, deswegen Coopers, deswegen Comptons, deswegen Stonewall. Die liberale Demokratie war nie ein Bruch mit dem Faschismus. Und das sehen wir gerade, wo Faschismus mit aller Härte versucht, sich als dominante Form zu etablieren, wo er es noch nicht getan hat. Teil davon sind die 20 Milliarden mehr nächstes Jahr für die Verteidigungsausgaben und die 800 Millionen mehr für innere Sicherheit, während es in Kalk so viel Obdachlosigkeit, Verarmung und keine Orte gibt, wo man einfach so im Grünen sein kann. Leute brauchen psychosoziale Notdienste, Krankenversorgung, Picknickspots und ich kann mir gottverdammt nicht mal eine Wasserflasche auffüllen bei 35 Grad und ihr investiert in Waffen und Soldaten, wen wollt ihr eigentlich verarschen? Es gibt keine queere Befreiung, solange die Queers an den Grenzen, die Queers in den Lagern, diejenigen in den Gefängnissen und in den Geografien des Genozids nicht frei sind. Das heißt, es gibt keine queere Befreiung mit Maya hinter Gittern und solange der Genozid in Palästina nicht aufhört. Es gibt keine queere Befreiung mit einer Polizei, die Nelson mit 15 hinter Gitter gesperrt hat, wo er letzten Freitag starb. Eine Polizei, die Mohamed Lamine Dramé mit einer Maschinenpistole erschießt, die Lorenz erschießt, die Birik erschießt, die Antepe zu Tode prügelt und Maya nach Ungarn ausliefert. Es gibt keine queere Befreiung unter der kolonialen Gewalt der Polizei im Innern. Und wenn die koloniale Gewalt Israels seinen Genozid durchführt und das unter anderem mit Regenbogenflaggen und der tatkräftigen Unterstützung Deutschlands. Die 100 toten Transinsassinnen im Iran zeigen die Schnittstellen so deutlich. Wer in dieser Welt als wegwerfbar konstruiert wird, wer zählt? An wem Exempel kolonialer und imperialer Gewalt statuiert werden und wie es zwar von einem Staat durchgeführt, aber von vielen getragen wird. Verarmte und kriminalisierte Transpersonen leben immer näher am Tod als der Rest der Welt und wenn sie dann getötet werden, gibt es keinen Aufschrei. Das denke ich mir nicht aus. Das zeigt die Lebenserwartung von Transpersonen und das zeigt der global erhobene Transmörder-Monitoring ganz deutlich. Unsere Tode sind Teil des politischen Normalzustands. Dass die Befreiung queerer Menschen global aneinander geknüpft ist, ist keine Metapher. Queerfeindlichkeit ist ein globales System. Und dazu zählt auch, wenn die Befreiung einiger Queers dazu instrumentalisiert wird, andere Queers auszulöschen, wie Israel es in Palästina macht. Namibia, Tansania, Burundi, Ruanda, Mosambik, die Philippinen, Pakistan, Bangladesch, Malaysia, Uganda und Kenia haben bis heute trans- und oder homofeindliche Gesetze aus der Kolonialzeit. Das ist nur eine Auswahl an deutschen und englischen Kolonien. Eine Auswahl. Der deutsche und italienische Faschismus des 20. Jahrhunderts wäre ohne die bereits bestehenden Rassengesetze in den USA nicht denkbar gewesen. Das preußische Memorandum, das später die Gesetzesgrundlage für die Nürnberger Rassengesetze lieferte, nahm direkt Bezug auf Jim Crow in den USA. Wie vernetzt die globalen Autoritären von Milei, Orban, Meloni, Wilders und Trump sind, kann ich in der Kürze gar nicht beschreiben. Aber Antitranspolitik ist Teil der Agenda aller gerade Aufgezählten. Auch die Befreiungstechniken sind global. Die medizinische Versorgung für Transpersonen, für die Menschen in L.A., in San Francisco, in Philadelphia und New York aufbegehrt haben, ging oft auf Dr. Harry Benjamin zurück. Der wiederum hat direkt von Magnus Hirschfeld in Deutschland gelernt. Hirschfeld war ab 1910 Pionier der Sexualforschung mit einem Fokus auf Trans-Themen. Er wurde ab der Wahl der Nazis verfolgt und seine Bücher und Forschungsarbeiten über sexualwissenschaftliche Forschung wurde von Nazis verbrannt und anderweitig zerstört. Und auch das ist eine Schnittstelle zwischen Antisemitismus und Transfeindlichkeit, denn Hirschfeld wurde als Jude verfolgt. Radikale queere Befreiung bedeutet mehr als die Eingliederung in Pässe und das geschmeidigere Gleiten durch die Institutionen des Staates. Antitrans-Bewegungen weltweit sind nicht umsonst so darauf fokussiert, uns auszulöschen. Denn sie wissen, dass wenn radikale Trans-Bewegungen gewinnen, mehr auf dem Spiel steht als ihre Vorstellung, neben wem sie pinkeln. Ihre Polizei und ihre Knäste stehen auf dem Spiel, denn wir wollen Gewalt nicht mit Gewalt, sondern mit Fürsorge lösen. Sie haben Angst um ihre Immobilien, denn wir wollen, dass die Stadt allen gehört, also auch denjenigen, die für sie die Verstoßenen, die Unnormalen sind. Sie haben Angst um ihr Selbstbild, denn wir schreiben keiner Person vor, wie sie zu sein hat. Sie haben Angst um ihren Kolonialismus, denn sie sehen, dass es neben palästinensischen, migrantischen und schwarzen Organisationen weiße Queers sind, die eine der lautesten Stränge der Antigenozidbewegung sind. Radical Pride ist so wichtig, denn es muss angesichts der Zustände mehr denn je um mehr gehen als Liebe ist Liebe. Ich find's schön, wenn wir über Coming Out of the Closet reden, aber Radical Pride heißt, den fucking Closet zu zerstören. Der Closet ist ein Ort, an dem queere Teile von Identitäten isoliert werden. Gefängnisse, Grenzen und Lager sind Orte, an denen Menschen in der Vollständigkeit isoliert werden. Wir können nicht gegen Teile davon kämpfen und andere ignorieren. Pride bedeutet die Abolition aller Closets, aller Käfige und aller Grenzen. Mögen wir sie in unserer Lebzeit zu Staub machen. Death to the fucking Empire.